Hallo und willkommen zurück im Mental Health and Happiness Podcast. Mein Name ist Laura und ich war ehrlicherweise in einer etwas längeren Winterpause. Ich habe mich noch einmal bewusst inspirieren lassen, bin in mich gegangen, habe in mich gehört, um so ein bisschen herauszufinden, über welche Themen ich denn hier ganz genau sprechen möchte. Und darauf freue ich mich jetzt umso mehr. Ja, und es soll um Themen gehen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt die mentale Gesundheit betreffen, aber im weiteren Sinne eben doch. Und deswegen geht es heute um das Thema New Work. Und auch wenn ich mich vielleicht ganz gut auskenne mit dem Thema, tust du es möglicherweise noch nicht oder möchtest genauso wie ich noch ein bisschen mehr darüber erfahren, was es denn mit New Work eigentlich auf sich hat. Und wie dadurch auch Einfluss genommen werden kann auf die mentale Gesundheit, vielleicht eines Einzelnen, vielleicht auch einer ganzen Gesellschaft. Und für dieses Gespräch habe ich mir eine echte Spezialistin herausgesucht und sie glücklicherweise auch für ein Interview gewonnen. Es geht um keine geringere als die liebe und wirklich beeindruckende Svante Almers. Sie unterstützt als Executive Coach und Beraterin nicht nur Führungskräfte, sondern auch Teams und ganze Unternehmen auf dem Weg zu neuem Arbeiten in den Bereichen Selbstmanagement, Leadership, Agilität, Organisationsentwicklung und Change und Transformation. Ja, das war jetzt abgelesen, damit ich aber auch wirklich nichts vergesse. Und sie ist die Co-Gründerin und Geschäftsführerin der New Work Master Skills GmbH. Hi, liebe Svante, und so schön, dass du dir heute die Zeit nimmst für dieses Gespräch hier im Mental Health and Happiness Podcast.
Hallo, liebe Laura, ich freue mich, dass ich da sein darf in deinem Podcast.
Ja, ich freue mich auch riesig, dass du da bist. Dankeschön. Und warum habe ich dich auch eingeladen oder dieses Thema New Work jetzt gewählt? Weil es mich definitiv umtreibt. Ich begegne diesem Begriff inzwischen wirklich mehrmals täglich auf Social Media. Vielleicht liegt es auch an meiner Bubble, wer weiß. Und gleichzeitig ist auch das Thema Diversity in aller Munde. Und beides hat für mich definitiv mit mentaler Gesundheit, mit Wohlbefinden von Menschen zu tun. Mhm. Und da wollte ich jetzt einfach gerne auch mal deine Einschätzung hören. Wie passen eigentlich diese beiden Konstrukte, Diversity und New Work, zusammen? Was hat das miteinander zu tun aus deiner Sicht? Wir hatten das gerade kurz im Vorgespräch. Und ich glaube definitiv, dass man diese beiden Themen zusammenbringen kann. Aber ja, teil doch mal deine Meinung dazu. Wie siehst du das?
Sehr gerne. Also ich glaube, wir haben ja hier jetzt so gleich mit zwei Mega-Buzzwords gestartet. Vielleicht kann ich die ganz gut verbinden und erläutern. Also New Work, neues Arbeiten, ist natürlich gar nicht so new, wie immer alle erscheinen lassen wollen, sondern es fußt auf die Arbeit von Fridtjof Bergmann aus den 80er Jahren. Und es geht darum, Arbeit so zu gestalten, dass sie den Menschen stärkt. Und ich erweitere das natürlich auch. Es muss auch Organisationen und Unternehmen stärken, sodass wir in Summe als Gesellschaft resilienter sind. Und da habe ich jetzt quasi schon alle drei Facetten drin gehabt, die wir bei New Work wichtig finden und sehen. Es hat einerseits ganz viel mit mir individuell zu tun. Wie gehe ich das Thema Arbeit an? Wie viel weiß ich über mich, über meine Stärken, über das, was ich möchte? Wie organisiere ich mich? Wie gehe ich mit mir selber um? Was tue ich für meine eigene Resilienz und Veränderungsfähigkeit? Das sind alles Dinge, die beim Individuum sind, wo natürlich Unternehmen ganz viel unterstützen können, dass Menschen da besser werden, sich damit auseinandersetzen. Dann gibt es New Work im engeren Sinne. Das, was, glaube ich, die meisten darunter verstehen. Wo arbeiten wir? Wie arbeiten wir? Welche Methoden nutzen wir? Wie ist unsere Organisation gestaltet? Wie viel Hierarchie haben wir noch? Wie viel machen wir dezentral? Wie wird geführt? Also einfach wahnsinnig wichtige Aspekte, die einfach rund um das Thema Arbeit im engeren Sinne eine Rolle spielen. Für uns eben nur wichtig, das ist nicht alles. Und der dritte Aspekt ist der gesellschaftliche Aspekt. Das heißt, wie nutzen wir Arbeit und das Thema Arbeit, um einfach auch als Gesellschaft voranzukommen. Für mich fällt da das Thema Diversität rein. Diversität heißt also wirklich eine ausgewogene Mischung an unterschiedlichen Perspektiven zuzulassen über alle Diversitätsdimensionen. Das heißt nicht nur natürlich die Geschlechter, sondern auch Menschen mit Behinderung, Menschen mit unterschiedlichen ethnischen Backgrounds, mit sozialen Herkünften, weil wir einfach wissen, dass diverse Teams deutlich intelligenter sind, deutlich überlegen sind. Für mich ist es aber nicht nur ein Business Case, sondern einfach eine Frage von Fairness und Menschenrechten. Und wir definieren aber auch das Thema Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit New Work, weil da darf sich sehr, sehr viel tun, wie wir alle wissen. Und Wirtschaft spielt da halt einen riesengroßen Hebel. Und es ist auch etwas, das von Anfang an in der New Work-Definition mit drin war. Wie gehen wir miteinander um? Wie lösen wir unsere gesellschaftlichen Herausforderungen? Und weitere Themen, die wir da sehen, ist das Thema Bildung natürlich als einfach die entscheidende Basis, um unsere Gesellschaft weiterzuentwickeln. Und auch das Thema Technologien. Wie wollen wir mit neuen Technologien umgehen? Weil neue Technologien gibt es, wird es weitergeben. Die Frage ist halt nur, wie wir sie als Gesellschaft auch nutzen wollen und verstehen wollen. Und deshalb ist es einmal der ganz große Bogen, was man alles unter New Work verstehen kann. Nicht umsonst hat unser Buch ja 400 Seiten.
Oh wow, da scheint es ja doch ziemlich viele, vielleicht sogar unzählige Bereiche und Ansatzmöglichkeiten zu geben. Und da komme ich direkt schon zu meiner nächsten Frage. Gibt es denn aus deiner Sicht einen bestimmten Bereich, den du jetzt priorisieren würdest oder wo du sagst, hey, das ist der dringendste, da sollte jetzt definitiv und zwar schleunigst auch mal etwas passieren?
Das ist, ja, ich glaube, man kann nicht sagen, das ist am dringendsten, aber ich kann mal so meine Top-Liste vielleicht mal sagen und dann gucken wir, was resoniert. Ich fange trotzdem mal von vorne an. Ich glaube, dass bei Leuten, bei Menschen in den letzten zweieinhalb Jahren das Thema Umgang mit Veränderung, Druck, Resilienzen sehr großes war. Wir haben die Corona-Pandemie. Wir erleben einen Krieg in Europa. Wir haben das Damoklesschwert von Wirtschaftskrise über uns hängen. Wir haben das Damoklesschwert von Fachkräftemangel. Wir haben das Thema Energiekrise, Inflation. Das heißt, wir sind wirklich sehr herausgefordert im Vergleich zu, wir spulen einfach mal 5 Jahre zurück, wo gefühlt die Welt noch eine andere war. Zumindest für uns. Und ich glaube, das ist halt sehr herausfordernd für Menschen, was man auch in Veränderungsprojekten der Unternehmen erlebt, dass sie einfach sagen, es kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Daher kommen auch diese verheerenden Zahlen rund um das Thema Quiet Quitting, wo man sagt, immer mehr Leute befinden sich im Zustand der inneren Kündigung. Und ich glaube, dass es ein sehr wichtiger Ansatzpunkt ist, zu gucken, wie kann man die Menschen individuell eben unterstützen und stärken. Und nicht einfach noch mehr draufpacken, weil wir jetzt noch mehr Druck haben und gleich die nächste große Veränderungsinitiative draufwerfen. Das ist für mich ein Riesenhebel. Und das zweite sehr große Thema, und das soll nicht in so ein Bashing ableiten, aber das ist für mich Führung, weil Führung einfach einen wahnsinnig großen Impact darauf hat, wie gut Menschen diese Dinge zum Beispiel umsetzen können, wie viel Sinn sie auch in ihrer Arbeit leben und erleben. Und da, glaube ich, ist einfach wahnsinnig viel Luft nach oben. Also es ist zumindest das, was ich erlebe. Und wie gesagt, eingangs, es soll kein Bashing sein, sondern der Anspruch an Führungskräfte hat sich halt dramatisch verändert. Und Führungskräfte sind ja auch nur Menschen. Das heißt, die sind ja von all dem, was ich davor aufgezählt habe, betroffen, müssen jetzt aber nochmal einem anderen Anspruch gerecht werden. Das ist halt natürlich ein Riesenthema. Und mal ketzerisch gesagt, wenn wir auf das Thema Nachhaltigkeit gucken, wenn wir da nichts verändern, dann brauchen wir uns nicht mehr allzu lange überlegen, wie wir in Zukunft anders arbeiten wollen, weil da tickt halt einfach eine Uhr. So, und das ist für mich ein großes Thema, aber genauso eben das Thema Ungerechtigkeiten, die wir haben, also auch Diversität. Das sind so, wenn du mich kurz fragst, so meine Favorites, wo ich sagen würde, da würde ich drauf gucken als erstes. Das sind ziemlich große Favorites. Schon klar.
Ja, think big, start small, würde ich da nur sagen, oder?
Einmal kurz Weltrettung.
Yes, let's do this. Wenn wir genau hier ansetzen, dann sind wir eigentlich beim starken Ich, vielleicht also beim Individuum angekommen. Das ist ja auch der erste Teil eures Buches On the Way to New Work, das du gemeinsam mit Christopher Magnussen und Michael Trautmann geschrieben hast. Der liebe Michael ist übrigens in der nächsten Folge hier im Mental Health and Happiness Podcast mit einer ganz anderen Perspektive auf New Work und nochmal mit natürlich einer ganz anderen und auch sehr persönlichen Geschichte. Jetzt aber zurück zum Individuum. Was kann also deiner Meinung nach jede und jeder Einzelne dafür tun, vielleicht ein bisschen New Work in ihr und sein Leben zu bringen? Weil jetzt habe ich vielleicht schon oft davon gehört und denke, hey, wow, New Work tut so vielen Menschen so gut, die New Work-Ansätze, bestimmte Bereiche daraus. Und was rätst du denn jemandem, vielleicht in dem One-to-One-Coaching oder auch, wenn sonst jemand zu dir kommt, so wie ich natürlich jetzt, was rätst du den Menschen? Was kann man dafür tun, vielleicht einfach New Work ein bisschen mehr in seinen Arbeitsalltag zu integrieren, vielleicht ein bisschen mehr nach diesen Prinzipien zu leben, ohne jetzt vielleicht die Möglichkeit zu haben, Einfluss zu nehmen auf das ganze Unternehmen oder auf meine Abteilung, weil ich vielleicht eben jetzt möglicherweise nicht Führungskraft bin oder CEO oder ich merke, da ist vielleicht auch eher ein Stück weit eine Hemmnis. Also was kann ich konkret tun und wie starte ich einfach mal direkt und jetzt sofort bei mir selbst?
Ich glaube, der erste Schritt ist immer eine persönliche Bestandsaufnahme. Wo ist meine Herausforderung? Also bin ich als Mensch gerade stark gefordert und habe das Gefühl, mich nicht mehr auf Führung konzentrieren zu können, weil ich einfach so viele eigene Themen habe, dann ist natürlich der Ansatzpunkt ein anderer, als zu sagen, lass uns mal auf Führungskompetenzen gucken. Und wenn ich sage, ich bin als Mensch gerade sehr gefordert, dann ist natürlich noch mal die Frage, liegt es daran, dass ich eine Sinnkrise habe, dass ich gar nicht so sicher bin? Ist das, was ich da gerade tue, das, was ich will? Dann kann man am Thema Sinn arbeiten. Genauso kann man auch am Thema Selbstreflexion arbeiten. Was sind eigentlich meine Stärken? Und was kann ich dafür tun, meine Stärken besser einzusetzen? Weil da auch ganz viel Kraft und Energie herkommt. Bei manchen Leuten ist doch einfach nur absolutes Chaos um sie rum. Und dann fangen wir erstmal mit dem Thema Selbstmanagement an. Und sagen, guck mal, wir sortieren das jetzt hier einfach mal und gucken, dass es nicht nur operative Arbeit ist, sondern dass du wieder Freiräume hast, zu denken, zu gestalten, auch deine eigenen Ziele umzusetzen. Das heißt, da kann es ja ganz unterschiedliche Ansatzpunkte geben. Das ist so das Erste, was ich zumindest überprüfen würde, wie viel ist einfach gerade bei mir los. Und wenn man dann sagt, da ist alles gut und da sind Freiräume, da bin ich auch an dem Spot, wo ich sage, das macht mir Spaß, das will ich auch. Dann ist natürlich die Frage, wie führen wir in Zukunft? Und da das dann wiederum spannend zu gucken, was sind neue Führungskompetenzen? Wie arbeitest du mit deinem Team? Wie kommuniziert ihr? Weil es ja auch da viele Herausforderungen gibt rund um das Thema hybride Zusammenarbeit. Weil ja so das, was früher selbstverständlich war, wir sitzen alle im Büro, ist halt heute Verhandlungssache und geben und nehmen und eher die Ausnahme als die Regel. Da haben halt viele Führungskräfte eben auch Herausforderungen und dann, aber es ist halt zu individuell, um da einen pauschalen Tipp zu geben, sondern es ist immer erstmal mit Reflexion und Reingucken verbunden. Und dann gibt es aber auch sehr gute Ansatzpunkte.
Okay, kann man das dann quasi wie eine Art New Work Coaching sehen oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
Genau, du kannst ein Coaching machen, dann ist aber die Frage natürlich, welchen Coach suchst du dir aus? Weil gerade das, was ich genannt habe, ist ja jetzt nicht so im Standard-Setup von jemandem, der coacht. Die haben ja ganz andere Kompetenzen, als zu sagen, okay, wie organisiere ich ein Team und Organisationsentwicklung, Teamentwicklung, Selbstmanagement, das sind ja sehr spezifische Dinge. Das heißt, es ist vielleicht eine Mischung aus Coaching und Beratung. Wenn ich merke, es ist aber ganz tief in mir und es hat was mit eigener Zufriedenheit zu tun, dann würde ich eher in Richtung eines klassischen Coaches gehen. Das heißt, das kann halt so ein Setup sein von unterschiedlichen Maßnahmen, weil die Bandbreite einfach sehr, sehr hoch ist, was man natürlich auch machen kann. Aber das ist jetzt nichts, was ich für mich dann selber entscheide, ist aber auch ganz klassisch Führungskräftetrainings. Und ich habe mehrere Unternehmen, wo wir alle Head-Offs im Training haben über 3 Module, denen halt einfach doch die Basiskompetenzen mitgeben und dann ganz viel im Austausch sind. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen habe und sage, da möchte ich gerne etwas verändern.
Ah, und sprichst du da jetzt von eurer New Work Masterclass, von der ich übrigens auch schon ganz viel Gutes gehört habe?
Nee, Also wir machen einmal seit das New Work Master Skills Executive Programm, das über ein Jahr geht. Vielen Dank für die Werbung, wo wir Menschen, die sich bei uns anmelden, über ein Jahr super intensiv begleiten auf dem Thema New Work. Also mit allem, was es braucht. Sowohl Arbeit in der Gruppe, Arbeit untereinander, One-on-One-Coachings mit Michael und mir. Alles, was wir tun können für die Leute, machen wir dann auch in dem Jahr. Das sind individuelle Personen, die sich bei uns anmelden und sagen, ich brauche das jetzt, ich will das jetzt, ich möchte hier vorankommen. Das sind allerdings nicht nur Führungskräfte, sondern eben auch teilweise BeraterInnen oder Leute, die Unternehmen haben und sagen, ich muss mich da neu aufstellen. Und was wir aber auch machen, ist einfach Führungskräfte-Trainings mit Unternehmen entwickeln, die sagen, ich möchte gerne über alle Führungskräfte, die ich im Unternehmen habe oder über eine bestimmte Ebene, das Thema New Work besser platzieren, dafür sorgen, dass sie einem neuen Anspruch gerecht werden. Und dann entwickeln wir halt zusammen diese Trainings.
Mhm. Wie schön. Wir sind jetzt zufällig oder vielleicht auch ganz bewusst beim zweiten Teil eures Buches angekommen, beim starken Wir. In Unternehmen, wie gehst du da vor?
Mhm.
Ist es eher so ein, doch auch wie beim Individuum, Bestandsaufnahme, schauen, wie ist die Ist-Situation, wo hakt's, wo läuft's gut, wo kann man vielleicht nochmal ansetzen?
Auf jeden Fall.
Oder kommst du doch irgendwie mit einem knallharten Konzept und sagst halt, hey, so funktioniert New Work, so hat sich das der Frithjof Bergmann ausgedacht und das habt ihr zu tun, ich helfe euch dabei, let's do it. Oder ja. Erzähl doch mal, wie machst du das?
Nein, also ich gehe wahnsinnig ungern mit dem Thema New Work in Unternehmen, also mit diesem Buzzword, weil alle was Unterschiedliches darunter verstehen. Und ich finde immer viel spannender zu sagen, okay, was ist denn jetzt das Thema, was ist denn die Herausforderung, die ihr habt? Und dann finde ich es einfach super wichtig, diese Bestandsaufnahme zu machen. Was bringt euch denn am meisten? Wo steht ihr denn wirklich? Weil dieses Show New Work zu machen und zu sagen, ja, wir machen jetzt einen Kreativraum und da sind immer ganz viele Post-its und ist auch ein Fatboy und da kann man sich draufsetzen und das sieht total innovativ aus.
Ja, du, ganz wichtig auch fürs Employer Branding.
genau. Da machen wir dann auch das Shooting. Das ist halt so, das hilft den Leuten nicht. Also vielleicht ein, zwei Leute finden es gut, aber der Rest, bei dem Rest hat sich nichts verändert und deshalb finde ich voll wichtig zu gucken, was ist der Hebel, den ihr braucht, wo steht ihr? Und dann mag ich halt eine Mischung aus Top-Down und Bottom-Up, weil ich denke, der Drive, der muss schon auch von den Leuten kommen, dass die Bock auf Veränderung haben. Und das sind auch die Leute, die mir sagen können, wo die Herausforderungen im Alltag sind. Und von oben heraus ist es vielleicht eher eine Vision und eine Richtung, wo sich das Unternehmen als Ganzes hin entwickeln soll. Und natürlich einfach Support in Bezug auf Commitment, in Bezug auf Ressourcen, um solche Dinge auch umzusetzen. Das heißt, die Ausgestaltung und die positive Stimmung, die brauche ich halt vom Team, mit dem ich arbeite. Und den Rückhalt und das Commitment dann eher vom Management. Beziehungsweise, wenn wir dann irgendwo einen positiven Piloten gemacht haben in einem Team, dann ist natürlich auch die Frage, wie rollt man es weiter aus, wie geht man weiter vor? Und da muss halt das Management immer an Bord sein. Genauso wie aber eben auch manchmal Betriebsräte und Betriebsrätinnen. Also es gibt viele Stakeholder im Thema neues Arbeiten.
Oh, das ist so schön, dass du die erwähnst, weil diese Stakeholder sind ja auch wirklich Befürworter und das sind Gleichgesinnte, die ich, ja, die vielleicht auch meine Unterstützer sein können, wenn ich in dem Unternehmen bin und ja, eben merke, ich möchte das Thema New Work irgendwie hier platzieren oder ich möchte gerne so ein bisschen die Arbeitsumgebung, die Bedingungen, die Prozesse, die Strukturen ein bisschen verändern, zum Positiven hin, dann suche ich mir eben genau diese Menschen, schließe mich mit denen zusammen, mache die zu Verbündeten, bringe also möglichst viele Menschen an einen Tisch. Und ich finde, hier gilt nicht das Motto, viele Köche verderben den Brei, weil es sind ja definitiv dann Menschen mit der gleichen Ausrichtung, mit den gleichen Werten, mit den gleichen Überzeugungen und dann kann es nur gut werden. Da können ganz tolle Ideen entstehen und dann kann ganz Großartiges ja vielleicht auch passieren. Und dann auch noch mit der Unterstützung von Menschen wie dir. Ja, dann kann es doch nur gut werden. Dass Arbeit und Gesundheit zusammenhängen, ist ja wissenschaftlich vielfach belegt. Ihr habt es auch in eurem Buch mit aufgenommen. Und da bin ich über ein sehr schönes Zitat des Philosophen Frithjof Bergmann gestolpert. Arbeit hat die Kraft, uns krank zu machen oder sogar zu töten. Arbeit hat aber auch die Kraft, uns unendlich lebendig fühlen zu lassen. Und das finde ich so schön und so wahr. Und das zeigt, dass wir definitiv es in der Hand haben und Einfluss drauf nehmen können.
Ja. Ja, ja, er hat auch gesagt, so viel meistens Arbeit sowas wie eine milde Form der Erkrankung. Das heißt, uns geht's jetzt nicht so richtig gut, aber wir sterben nicht dran. Was ja dann schon auch irgendwie so einfach heißt, dass wir nicht in unserem Potenzial leben, und für viele Leute ist Arbeit was Wichtiges, und das ist halt die Frage, wie können wir diesen wichtigen Teil besser gestalten? Und ich wollte noch eine Mini-Ergänzung geben bei dem Thema New Work. Ich finde es auch vermessen zu sagen, ich gehe irgendwo rein und wir machen jetzt alles anders. Also für mich spielt auch ganz viel eine Rolle, was funktioniert, wie macht ihr das, wer seid ihr, was sind eure Erfolgsmuster und wo können wir ansetzen, auch um Dinge besser zu machen, aber nicht anders, um das anders machen willens.
Oh ja, da sprichst du auch nochmal ein wichtiges Thema an, weil wir sind ja heutzutage teilweise schon auch so ein bisschen müde. In manchen Unternehmen, die haben, glaube ich, das 5. Führungskräftetraining und die können das Wort irgendwie schon nicht mehr ertragen. Und jetzt kommst du mit einem New Work Training. Stößt du da manchmal auch auf Widerstand?
Genau. Das ist ja auch das, was ich am Anfang angesprochen habe. Wir sind ja alle schon ein Stück weit gefordert und veränderungsmüde aktuell. Das heißt, dann kann ich ja jetzt auch nicht reinkommen und sagen, aber mein Thema ist so wichtig, jetzt krempeln wir hier mal den Laden um, sondern muss ja auch gucken, was brauchen die Leute und wie vertragen oder auch ertragen die Leute an Veränderungen, weil wir da ja schon auch eingreifen in Lebensrealitäten.
Ja, absolut richtig, definitiv. Und jetzt gucken wir uns noch mal deine Lebensrealität an. Wie würdest du denn deinen Tag beschreiben? Wo finden sich da New Work-Ansätze? Woran machst du das fest, dass du ja einfach einen gesunden, wohligen Alltag hast, in dem du dich wohlfühlst? Wie stelle ich das bei mir fest? Also wir stellen ja ganz häufig fest, wenn was nicht stimmt und nicht passt. Das ist vielleicht auch ein erster Schritt zur Veränderung. Wie ist es bei dir? Wo stellst du aus New Work-Sicht vielleicht fest, yes, es passt, so ist es genau richtig, so darf es sein?
Also ja, es sind natürlich ganz viele Facetten. Das Wichtigste und Einfachste ist, habe ich Bock, morgens aufzustehen. Weil ich bin jemand, der kennt in der Regel seinen Kalender mindestens mal zu 90%, weil ich mich viel damit befasse, was steht an und so weiter. Das heißt, der erste Gedanke oder der zweite oder dritte, zugegebenermaßen, ist morgens so, was steht heute an. Und dann kann man ja für sich schon relativ gut rausfinden, so treibt mich das eher aus dem Bett oder will ich mir die Bettdecke am liebsten über den Kopf ziehen? Wir haben alle Tage, wo man sich auch mal die Bettdecke über den Kopf ziehen würde, weil man vielleicht draußen den Regen prasseln hört und auch ein bisschen durch ist. Aber es muss halt im Grundsatz muss es stimmen und es muss sein, dass ich sage, spannend, da habe ich Lust drauf. Das kann man jetzt sagen, ja, Svanti, du hast ja so ein buntes Leben und Beratung und Podcast und dies und das und jenes. Aber das hatte ich auch immer, bei ganz stupiden Aufgaben, die mir aber einfach Spaß gemacht haben, bin ich mega gerne ins Büro gegangen, weil ich dachte, das kann ich, das will ich, das macht Sinn für mich. Und das ist so das Erste. Und dann gibt es manchmal Situationen, wo ich merke, dass ich auch unleidlich werde, dass ich so das Gefühl habe von, oh krass, das wird mir jetzt hier aber alles gerade ein bisschen zu viel. Und dann finde ich spannend reinzugucken. Das ist, wenn ich zu wenig Raum für mich hatte. Und Raum für mich heißt nicht zu Hause sitzen, Füße hoch und Buch lesen. Aber ich brauche einfach Zeitfenster, in denen ich mal ganz alleine im Büro sitzen kann, die Tür zumachen kann und etwas durchdenken kann. Und wenn ich so Wochen habe, wo ich irgendwie 6 Tage am Stück vor Menschen spreche, mit Menschen spreche, permanent am Koordinieren, am Kommunizieren bin, da merke ich, dass ich einfach mal so einen halben Tag oder einen Tag für mich brauche. Da haben wir zum Beispiel für uns ein relativ flexibles Büro-Setup. Wir haben ein Büro, in dem wir uns sehen. Wir haben aber auch ein Büro, in dem ich mich komplett zurückziehen kann, wo halt keiner kommt. Wir haben hier unsere Veranstaltungen bei uns. Da darf ich dann immer ein bisschen auf mich aufpassen, weil da ist halt auch nicht jeder Mensch gleich. Michael zum Beispiel, mein Geschäftspartner, der könnte immer mit ganz vielen Leuten zusammen sein. Und das finde ich halt wichtig, das für sich zu identifizieren und auch zu kommunizieren und zu sagen, pass mal auf, das ist jetzt hier kein, das heißt jetzt nicht, dass ich dich nicht mehr sehen will oder dass wir hier Probleme haben. Ich brauche halt einfach Zeit für mich. eigentlich nicht anders als in jeder privaten Beziehung, die man auch hat.
Mhm.
Man muss über solche Sachen reden können, auch im Team.
Ja, absolut. Und jetzt läuft unser Alltag aber natürlich nicht immer so rund und glatt und alles ist tutti, sondern ja, es gibt auch Phasen, wo wir einfach nicht happy sind, wo du vielleicht auch mal gar nicht happy warst und hast du dann auch so ein bisschen vielleicht auch wiederum aus New Works Sicht entdeckt, ja, was schuld daran war oder woran es gelegen hat?
Ja, woran liegt's, finde ich eigentlich auch besser, als wäre es schuld, aber so meinst du es ja auch. Ja, und das ist auch eine sehr, sehr rückwärts gerichtete Betrachtung, die ich ganz lange eingenommen habe. Und da habe ich auch immer Schuldige gefunden. Das ist vielleicht auch voll für mich, für meine Entwicklung sehr entscheidend gewesen zu sagen, naja, mach mal großen Schritt zurück. So, wer war immer da? Wer hat all diese Entscheidungen mitgefällt? Wer hat signalisiert, hey, ist total in Ordnung. Ja, klar machen wir das so. Das war halt immer ich. Und das gibt mir natürlich auch viel Selbstwirksamkeit zurück, weil dann kann ich bestimmte Sachen vielleicht nicht von heute auf morgen ändern, weil ich jetzt schon irgendwo bin oder irgendwas im Kalender habe, was ich machen muss, weil ich gesagt habe, ich mache das und Commitment ist mir wichtig. Ja, wo ich natürlich daraus lernen kann für die Zukunft.
Ja, schön. Jetzt wirkst du so in dir ruhend und würdest du sagen, das New Work Konzept hat dir oder hilft dir dabei auch wirklich im Alltag, ja, ich sage jetzt mal so, in Balance zu sein und im Guten mit dir zu sein. Also ziehst du da auch alltäglich irgendwas heraus?
Mhm.
Ja, das dir hilft, so ein bisschen auch aus schweren Krisenzeiten irgendwie wieder herauszufinden und immer wieder auf so ein gutes Level zu kommen.
Ja, also ich frage es ja auch, was ist unser Anspruch? Und wir beschäftigen uns ja immer damit, bestimmte Dinge irgendwie in Balance zu geben. Und ich habe eine Balance aus, was gibt mir Kraft, was kostet mich Kraft, wie kann ich das aufteilen, wie viel muss ich alleine sein, wie viel kann ich an Energie rausgeben. Aber es ist ja nie, der Anspruch kann ja nie sein, einen Status zu erreichen, der dann immer so ist und dann zu sagen, Haken dran, ich habe es für mich gelöst, sondern es ist ja wie auf so einem Wackelbrett, du musst immer wieder neu ausbalancieren und dazu gehört halt, dass ich mal zu sehr in die eine und auch mal zu sehr in die andere Richtung kippe, ist halt ein Dauer-to-do, das wir haben, was auch überhaupt nicht schlimm ist.
Ha, das ist eigentlich ein total toller Vergleich mit diesem Wackelbrett. Ja, dass es eigentlich jeden Tag so ist und vielleicht sogar den ganzen Tag über. Man an manchen Tagen auch mehr wackelt und an manchen Tagen irgendwie die Balance besser halten kann. Und einen vielleicht auch nicht so viele Dinge aus dem Gleichgewicht bringen, ob es jetzt im Außen ist oder im Innen. Ja, okay. Jetzt trotzdem, ich glaube, wir alle erleben, ob es ein Schicksalsschlag ist, eine traumatische Erfahrung oder einfach, ja, eine doofe Situation, in die wir reingeraten, wo wir aber das Gefühl haben, irgendwie erstmal festzustecken, nicht mehr rauszukommen. Hattest du in deinem Leben, also ganz sicher, bin ich gespannt, ob du mit uns, welche Geschichte du mit uns teilst, gab es mal einen oder auch mehrere Momente, wo du gemerkt hast, nee, so kann es nicht mehr weitergehen, so willst du nicht mehr weitermachen?
Ja, viel.
Wie hat sich das für dich angefühlt und woran hast du gemerkt, dass sich etwas ändern muss?
Mhm.
Und was hast du dann ganz konkret dagegen getan oder dafür?
Also Krisen, Pflaster mein Leben. Nein, aber es gab immer, für mich war immer Auslöser für Veränderung, dass etwas, was ich getan habe, für mich nicht mehr gepasst hat. Und da geht halt dann natürlich ein gewisser Zeitraum, bevor man was verändert, wo man sagt, da fühle ich mich nicht wohl oder da geht's mir nicht gut mit. Und das hatte ich in Corporate Jobs, wo ich sowohl ganz nah am Burnout war, als in einem anderen Job ganz nah am Boreout und festgestellt habe, das ist ja beides überhaupt nicht witzig. Vorher habe ich Boreout für ein Luxusproblem gehalten, aber dann habe ich gelernt, okay, krass, das gibt's und das ist mindestens genauso belastend, weil man nicht weiß, wo die Erschöpfung herkommt. Dann hatte ich das natürlich auch schon als Beraterin, wo ich dachte, okay, alles klar, ich habe meinen Weg gefunden. Ich habe ja auch ganz lange, bevor ich mich ja gekannt habe, Organisationsentwicklung gemacht und dachte, okay, das ist es. Und dann eher gemerkt habe, oh, immer mehr fehlen mir Dinge. Immer mehr ist so die Frage, habe ich da Lust drauf, wenn ich morgens aufstehe? Ist das überhaupt das, diese riesigen Change-Projekte, um da irgendwie so die Rädchen entweder zu orchestrieren oder selber ein Rädchen zu sein?
Mhm.
Habe ich eigentlich genug mit Menschen zu tun, genug Raum, mich wirklich nochmal mit der Sinnfrage zu beschäftigen, was für die Leute dich richtig ist und für das Unternehmen. Und da habe ich halt gemerkt, okay, da brauche ich aber auch eine Veränderung. Und das ist ja nicht so, dass wenn du merkst, dass du eine Veränderung haben willst, dass du sofort die Lösung hast, also zumindest nicht bei mir, sondern es ist ja dann so ein längerer Prozess des mit sich Ringens. Ist es nur eine schlechte Phase? Bin ich einfach nur erschöpft? Bin ich müde? Und wenn mir was fehlt mir denn genau? Und wie kriege ich das denn dann in mein Leben? Aber ich habe halt für mich gelernt, so in diesen Phasen trotzdem entspannt zu bleiben, weil wir es eh nicht durch angestrengtes Nachdenken lösen können, sondern eher durch wachsam sein. Und die Antwort kommt meistens eher aus einer Richtung, die wir nicht erwarten. Also es klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, aber ich habe es halt einfach echt oft erlebt. Ich hätte ja zum Beispiel diese Firma, die wir gegründet haben, das Zusammentreffen mit Michael, nie planen können. Es war einfach ein absoluter Zufall und dann glaube ich einfach an Zufälle und nicht an Schicksal. Es war einfach ein Zufall, dass wir uns getroffen haben. Wir hätten uns auch genauso gut an diesem Tag nicht treffen können. Und dann bin ich mir relativ sicher, dass unsere Wege, die sich einfach vorher auch nie gekreuzt haben, sich jetzt auch nicht zwangsweise 3 Monate später sowieso gekreuzt hätten. Aber was wichtig war, ist, wenn man dann die Chance hat oder die Idee hat, sie dann eben auch zu ergreifen. Und dafür ist dieses Gefühl der Unzufriedenheit und diese permanente Frage, was will ich denn, was brauche ich denn, wer bin ich denn, halt die wichtigste Vorbereitung, sonst erkennst du die Chancen nicht.
Okay, dann lass uns genau da mal bleiben, nämlich beim nicht der Zufall bringt mir das Glück, sondern ich kann mein Glück selbst bestimmen, positiv beeinflussen. Und wie kann ich das tun, ganz konkret? Was meinst du?
Und ich glaube, da ist das Thema Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit halt wichtig. Und das sagt sich immer so und das klingt halt so elitär, aber es ist halt 0,0 elitär gemeint. Ich glaube, dass egal, was ich tue, wer ich bin, das wichtig ist, dass ich mich nicht als Opfer der Umstände fühle, sondern immer in dem Spektrum, in dem ich aber eine Veränderung hervorrufen kann. Und das sind ja mal mindestens wir selber an ganz vielen Stellen eben auch meine Chancen sehe. Und das finde ich halt super wertvoll. Und das ist eine Haltung, mit der ich auch bei weitem nicht auf die Welt gekommen bin, sondern natürlich auch 45 Mal durchgecoacht und so, was man dann irgendwie sieht. Okay, alles klar. So kann es auch gehen.
Ja, klingt auf jeden Fall nach ganz schön Arbeit. Aber Veränderung ist nun mal Arbeit. Veränderung erfordert ja einfach immer eine gewisse Zeit, Geduld, Eigeninitiative, bis man dann irgendwann dahin kommt, wo man sein möchte. Also da, wo du vielleicht heute bist.
Ja, ich hoffe nicht, dass jemand denkt, da kommt dann niemals hin. Ich hoffe einfach, dass Leute noch viel weiter kommen, als ich es gerade bin. Aber ja, das ist ja bei jedem Menschen so. Wir können deshalb über Dinge sprechen, weil wir sie selber mitgemacht haben. Das ist ja so wie, jetzt komisches Beispiel, aber wenn jemand immer sehr, sehr schlank war und sich nie darüber Gedanken gemacht hat, wie kann diese Person anderen Menschen zu einem besseren Körpergefühl helfen? Wahrscheinlich viel schlechter als eine Person, die selber ganz viele unterschiedliche Phasen mitgemacht hat und nachvollziehen kann, wie herausfordernd das Thema Körperbewusstsein für andere Menschen ist. Und so ist es auch mit dem Thema Arbeit.
Stimmt, absolut, ja. Da sagst du etwas, bei Burnout-Coaches bin ich dem auch schon echt häufiger begegnet, dass die häufig auch eben Burnout erlitten haben und heute eben anderen Menschen dabei helfen, das zu vermeiden, zu verhindern, präventiv eben vorzugehen oder eben gut und wohlbehalten irgendwann wieder da herauszufinden. Ja, in den eigenen Erfahrungen baut man einfach so eine extreme Expertise teilweise auf. Und die gepaart dann eben mit dieser Erfahrung ist klar absolut wertvoll und kann einem auf jeden Fall da niemand nehmen, beziehungsweise kann einem ganz viel Vorteile auch bringen und neue Wege ebnen. Jetzt, liebe Swantje, sind wir ziemlich so am Ende des Podcasts angekommen. Es war schon ein total schönes Gespräch und gegen Ende hin versuche ich immer noch mit 3 kurzen und knackigen Fragen noch ein bisschen mehr aus meinen Gästen herauszukitzeln. Deswegen starte ich jetzt einfach mal mit der ersten Frage. Und zwar, welches Essen macht dich denn zum Beispiel glücklich? Gibt es ein Lebensmittel, wo du ja dir einfach zwischendurch Gutes tust, wo du dich mit belohnst, wie auch immer, wo du dir so quasi kleine Freudenmomente schenkst, auch wenn das Glück nicht von außen kommt? Aber Liebe geht ja sprichwörtlich durch den Magen und so vielleicht einfach auch mit irgendwelchen, ja, Lieblingsgerichten oder Mahlzeiten. Erzähl doch mal, was ist deins?
Ich liebe Pasta.
Ich auch. Nächste Frage. Als welches Tier wärst du glücklich? In welches Tier würdest du dich verwandeln?
Verwandeln? Ich glaube, einen fröhlichen kleinen Bürohund, den alle lieb haben. Wir haben hier so einen und ich denke manchmal, Kaya hat ein gutes Leben.
Ach, wie schön. Ja, klingt gut. Genau. Unsere Kaya, die liegt mir hier auch öfter mal zu Füßen. Und ja, finde ich auch hin und wieder manchmal neidisch, aber dann gibt's auch Momente, wo ich mich einfach dazuleg. Vielleicht nicht auf dem Boden, aber auf die Couch. Letzte Frage. Was ist so dein Happiness-Hack, dein Tipp? Was rätst du einer guten Freundin, einem guten Freund, jungen Menschen auf dem Weg ins Berufsleben, was sie für ihr persönliches Glück tun können?
Das ist die schwierigste Frage von allen. Also ich habe kein Mantra, aber ich habe immer die Haltung zu sagen, okay, was kann ich denn jetzt ändern? Oder welcher Beitrag ist hier gerade von mir, wenn irgendwas nicht so läuft und wie kann ich den verändern? Sehr gerne. Ebenso. Nee, nicht. Ah, jetzt ein bisschen. Sehr schön. Wahrscheinlich geht's um die Essensversorgung.
Also, einfach wieder, Veränderung beginnt bei dir selbst. Ist so mein Motto, mein Slogan, wie auch immer. Ja. Dass wir genau da beginnen können und was aber nicht heißen soll, dass wir alles alleine lösen müssen, sondern definitiv auf dem Weg zu den Veränderungen, die wir uns wünschen, nach Hilfe fragen, Menschen darum bitten, für die wir vielleicht sonst auch viel da gewesen sind, jetzt für uns da zu sein und zwar mit ganz konkreten Anliegen, weil manchmal wissen die Menschen außen auch gar nicht, wie können sie uns helfen und deshalb, ja, so wie ich eben auch dich gefragt habe, kommst du in meinen Podcast? Und du gesagt hast, ja, weil alleine kann und will ich ihn einfach nicht machen. Und jetzt warst du heute hier. Und dafür danke ich dir von ganzem, ganzem Herzen. Wünsche dir auch alles Gute weiterhin für die New Work Master Skills, für dich privat natürlich auch.
Vielen Dank.
Und ja, sag einfach nochmal von Herzen, danke, liebe Swantje.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Ciao.
Tschüss.
Was war dein persönlicher Aha-Moment in dieser Folge? Oder was hast du für dich mitgenommen? Wie gehst du mit Veränderungen um? Wie gehst du mit Krisen um? Und wie hilft dir vielleicht auch der New Work Ansatz dabei? Vielleicht kannst du es auch nochmal so in den Kontext zusammenbringen und eine spannende Geschichte mit mir teilen. Lass mich wissen, was du von diesem Podcast hältst. Am besten, indem du mir einfach 5 Sterne gibst bei Apple, Spotify, den Podcast mit deinen Lieben teilst. Oder mir auch einfach ja ein Feedback gibst, welche Themen dich noch interessieren, worüber wir sprechen sollen. Oder, und vielleicht wirst du ja selbst einmal Gast sein im Mental Health and Happiness Podcast. Dann lass es mich wissen, schreib mir eine Nachricht. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst, wenn es in 14 Tagen mit meinem nächsten Interviewgast weitergeht. Michael Trautmann, der zufällig der Geschäftspartner ist von Swantje Almers, aber mit einer ganz eigenen Geschichte natürlich kommt. Also, sei gespannt. Und bis dahin, alles Liebe, deine Laura.